Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Hier spricht Jakob Lexer @rotes_ballett. Ich muss leider kurzfristig den Armin Felix vertreten, der gestern beim Auswärtsspiel im Pokal gegen Rostock sich eine Erkältung und andere Krankheiten zugezogen hat. Aber schön, dass er im Stadion war. Ich glaube, er hat uns nach vorne gebrüllt. Wir haben gestern da im Pokal ja durchaus ein bisschen leiden müssen. 2:2 nach Verlängerung, 1:1 reguläre Spielzeit, 4:2 nach Elfmeterschießen. Aber wie es halt im Pokal so ist, wer weiterkommt, hat recht. Und zum Glück haben wir gleich den Schuldigen an Felix' Misere heute auch schon zu Gast. Und zwar den anderen Felix aus Berlin, von den Clubfans Berlin. Hallo Felix.
Hallo.
Was hast du denn dem armen Felix gestern angetan?
Ach, gar nichts. Also es war halt vielleicht ein bisschen kalt. Vielleicht haben wir ein bisschen viel Bier getrunken und vielleicht war die Nacht auch ein bisschen lang. Das könnte so Faktoren sein. Und er war vorher auch nicht so gesund.
Ja. Also doch selber schuld, alles da. Und von der gemütlichen Couch gestern, das Spiel beobachtend, habe ich auch noch den Max zu Gast. Hallo Max.
Servus.
Wie ihr vielleicht auch gerade schon gemerkt habt und wir ab heute immer wieder darauf hinweisen werden, wir sind nicht mehr meinsportradio.de, wir sind jetzt meinsportpodcast.de. Das liegt einfach dran, dass es ein bisschen professioneller jetzt zugehen soll, dass Radio ja eh sowas von 90er Jahre ist oder Nuller Jahre und wir jetzt ab 2018 die Podcasts einfach im Mittelpunkt stehen. Das ist eine neue Seite, die ist sehr schön übersichtlich, da kann man schön durchscrollen, das funktioniert auch mit dem Tablet ganz gut, das ist schön gestaltet und da, ich glaube, probiert es aus, schaut, dass ihr uns vielleicht jetzt gleich am Anfang wieder gut ratet, damit wir nach oben kommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wir freuen uns da und wir sind gespannt, was die Zukunft uns da noch so mitbringen kann. Zum Spiel gestern, ich glaube, war wieder so eine Aktion, relativ weite Anfahrt, für viele Clubfans schwierig. Dann gab es gleich ein bisschen Ärger oder großen Ärger sogar vorm Stadion. Da sind auch viele Fans dann nicht ins Stadion gekommen. Der Felix war da vor Ort. Ich würde mal sagen, Felix, erklär uns mal ein bisschen, was da los war und dann verlier doch noch ein paar Worte gleich über die Aufstellung vom 1. FC Nürnberg.
Ja, also ich meine, das hat man ja gelesen, was da los war und die wurden dann verhaftet, Gewalt ist scheiße und dann durften die halt nicht zum Spiel. Und im Prinzip war es dann im Block so, dass du halt gemerkt hast, die kompletten vorderen Reihen waren leer. Es haben so irgendwas zwischen, ich weiß nicht, wie viel genau das waren. Ich würde mal schätzen, 300 bis 500 Leute gefehlt. Also die kompletten Ultragruppierungen waren nicht da. Das heißt, es gab auch keine Ansager, keine Leute, die das koordiniert haben. Und so kam es halt während des Spiels eigentlich immer nur so zu, ich sag mal, englischen Gesängen. Also es war dann schon teilweise laut und die Leute haben das versucht und dann ist schon irgendwie mal so für eine Minute oder so ein Gesang entstanden, aber insgesamt war das schon ziemlich schwach. Also dadurch, dass das eben, wie gesagt, nicht koordiniert wurde und ja, schade eigentlich. Aber naja, wenn man Scheiße baut, dann ist das halt so. Genau, ja, und ansonsten soll ich zur Aufstellung gleich noch was sagen?
Ja, bitte. Es gab ja zwei Wechsel. Everton für Mühl und Pereira für Misicjan. Wie hast du das so gesehen, beziehungsweise wie waren deine ersten Reaktionen auf die Aufstellung?
Ja, also ich habe mir so ein bisschen gedacht, also vorm Spiel schon, dass er Everton wahrscheinlich auch einwechselt, weil er auch wieder reinkommen muss und eigentlich der Pokal auf jeden Fall, ich will es nicht sagen, unwichtiger ist, aber in der Liga eher schon Mühl spielen lassen will, weil der hat sich sehr gut eingespielt und da wird es auch meiner Meinung nach schwer für Everton, direkt wieder in die Startelf zu kommen und an Mühl vorbeizukommen. Und ja, ansonsten Pereira hat für mich auch ein bisschen Sinn gemacht, er ist ja technisch sehr stark und vielleicht hat sich Kölner gedacht, okay, vielleicht kann er seine technische Finesse gegen den Drittligisten noch ein bisschen besser ausspielen, weil da hat er ja trotzdem in der ersten Liga immer mal wieder einen Ball verloren, weil die Verteidiger vielleicht ein bisschen besser sind. Und ja, eigentlich an sich fand ich das eine stabile Aufstellung für die Verletzten auch, die wir haben. Genau, Misicjan wollte er wahrscheinlich auch ein bisschen schonen für Augsburg, weil ansonsten was anderes kann ich mir eigentlich vorstellen, weil der ein super Spiel gemacht hat gegen Frankfurt. Ja, aber hat so gepasst.
Rein war ja von Anfang an wieder mit dabei, da habe ich eventuell gedacht, vielleicht darf Petrak wieder spielen, aber das spielerische Element, das Rein ja gegen Frankfurt schon gezeigt hat, das, glaube ich, wollte er dann im Pokal nochmal umsetzen. Max, du hast mir gerade gesagt, du hast das Spiel gegen Frankfurt nicht gesehen. Das waren jetzt quasi die ersten Profiminuten, die du von Rein beobachten durftest. Was war denn so dein Eindruck von ihm jetzt im Speziellen und vom Club so in der ersten halben Stunde?
Ich war überrascht über seine Körpersprache tatsächlich. Also der macht einen relativ abgeklärten, ruhigen Eindruck. Also lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Und ich meine, ich habe das jetzt auch von zu Hause ja so ein bisschen mitbekommen. Die Stimmung im Stadion, die war ja schon recht hochkochend. Also die Hansa-Fans, die haben ja ihre Mannschaft schon krass angepeitscht, auch mit dieser Choreo. Also beeindruckend für mich. Und ja, ansonsten war das ja relativ schnell auch ein offener Schlagabtausch. Also es gab ja gleich eine Doppelchance direkt in den ersten 5 Minuten für jeden jeweils eine. Und ja, also klar, du hast natürlich gesehen, dass Rostock irgendwie mitspielen will und dass die sich auf jeden Fall eine Chance ausgerechnet haben. Aber ja, also es gab ja nicht so viele Torraumszenen zu Beginn, also in der ersten halben Stunde. Das heißt, bis auf diese Doppelchance am Anfang, ich glaube, irgendwann noch so ein Fernschuss, den dann Martenia rausgeholt hat. Also, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall in der ersten halben Stunde jetzt keine totale Kontrolle vom Club gesehen, aber auch kein Übergewicht irgendwie oder dass das irgendwie in eine andere Richtung gehen sollte. Also für mich war das relativ ausgeglichen, die erste halbe Stunde.
Ja, so ein bisschen abtasten, mal schauen. Ich glaube, es war jetzt auch die Stimmung im Stadion, die war ja wirklich sehr laut und ich glaube, die Fans, die im Stadion waren, die sich auch friedlich verhalten haben, die haben gezeigt, wie man das machen muss, wenn man Außenseiter ist gegen den Bundesligisten. Auch, mei, dass ein bisschen Gift und Galle dann gespuckt wird, weil bei knappen Situationen, bei Fouls oder bei vermeintlichen Fouls, das ist ja alles im Rahmen, das ist auch alles so, wie wir uns den Fußball wünschen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht groß was sagen. Ich glaube, zufrieden war man, glaube ich, mit der ersten halben Stunde. Kölner hat ja danach auch gesagt, irgendwie um Kontrolle bemüht, war ja alles in Ordnung. Und dann kam eben die 33. Minute, Felix, da ist das dann zum 0-1 gekommen. Du darfst jetzt gleich mal den Simon Rein ein bisschen kritisieren, schätze ich mal, weil der war jetzt nicht total unbeteiligt. Das Tor, wie hast du das erlebt im Stadion und dann auch noch die Zeit bis zur Halbzeit mit der Großchance noch kurz vor der Halbzeit eben, die Martina vereiteln konnte?
Ja, also insgesamt, was mich ein bisschen aufgeregt hat in der ersten Halbzeit, und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist, das Schuhwerk des Clubs war auf jeden Fall sehr fragwürdig. Die Spieler sind teilweise rumgerutscht, wie wenn sie auf Seife laufen. Also kam mir so vor. Sie haben auch teilweise nicht irgendwie in den Sprint angesetzt, weil sie dann gemerkt haben, ich rutsche da ein bisschen weg. Und das hat sich irgendwie durch die ganze erste Halbzeit so ein bisschen gezogen. Und wir hatten ja auch mehr Ballbesitz und so weiter. Und auch bis zur 30. Minute ausgeglichen, ja. Und es kam nicht zu vielen Torchancen. Aber Hansa hat schon definitiv auf Konter gespielt. Und die konnten sie halt dann auch, wenn sie eben durchkamen, schnell durchspielen. Und so ist es halt auch beim Gegentor gewesen. Also im Prinzip war es Standard für uns. Also hatten wir jetzt ja in der Bundesliga auch schon. Und nach diesem Standard kommt eigentlich ein weiter Ball nach vorne, den Bauer nach hinten passen will, den aber irgendwie versemmelt, so dass er eben nicht zurück zu Martenia geht. Dann der Rostocker, von dem ich den Namen jetzt nicht weiß, der den Assist quasi vorbereitet hat, wenn man das so sieht, über rechts kam, dann nach innen, genau, danke dir, dann in die Mitte passt, rein diesen Ball definitiv hätte nehmen können. Ich weiß nicht, was da in dem Moment bei ihm los war, weil der Stürmer hinter ihm schon so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, weil er gedacht hat, fuck, den hat er verteidigt. Und dann irgendwie der Ball vor ihm liegt und er macht den rein. Der wusste wahrscheinlich selber nicht, warum der Ball da liegt. Also das war echt eine Aneinanderreihung von schlechten Spielanlagen, keine Ahnung. Es war einfach unglaublich schlecht, was da passiert ist. Und sowas darf auch nicht passieren, nachdem man einen eigenen Freistoß hat. Das geht einfach nicht. Und das war schon echt sehr ärgerlich, auch im Stadion. Also es war vorher auch schon ein bisschen ärgerlich, weil wir immer wieder leichte Ballverluste dann irgendwie hatten in unseren Passspielen, in diesen Kullerpässen, wie Felix gesagt hatte, im Stadion auch, die ein bisschen genervt haben. Aber ja, das war schon ein bisschen blöd. Und bei Hansa 1-0 hinten liegen, auch mit der Stimmung im Stadion, ist sehr, sehr unangenehm. Vor allem auch, wie gesagt, wenn deine eigenen Fans irgendwie nicht in voller Zahl da sind und das auch nicht laut irgendwie wieder rausschreien können. Deswegen war mir ein bisschen Bammel nach dem 1-0 und auch vor allem, wie es entstanden ist.
Ja, das mit den zu kurzen Stollen, das hat der Moderator auch mehrfach angesprochen. Da hat er durchaus auch recht gehabt, das stimmt, das war ein guter Punkt. Jetzt war das so, ich glaube auch, dass das bei Rhein ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Wir haben auf der anderen Seite in der zweiten Halbzeit eine ähnliche Situation gehabt, wo Kerk den Ball in die Mitte spielt und Knöll das Ding so ein bisschen verstolpert. Max, glaubst du, dass das wirklich am Rasen und am Schuhwerk lag? Oder ist es so eine Situation, wo man sagen muss, einfach das Ding hinten raushauen, egal wie, man braucht nicht immer schön hinten rausspielen, sondern gerade in vermeintlichen oder in gefährlichen Kontersituationen, in denen Gleichzahl oder Unterzahl herrscht, muss man das Ding einfach klarer klären und nicht versuchen, das irgendwie schön hinten rauszuspielen. Wie siehst du das?
Das macht so ein bisschen den Unterschied. Also man merkt das beim Ackreiter, da sieht das oftmals immer ungelenker aus, aber der entscheidet sich ja dann oftmals für den unschönen Ball, den er halt in Seiten ausklärt oder irgendwie schräg nach vorne. Ich glaube, so eine Situation von Bauer gab es auch schon im Spiel gegen Dortmund. Also ich glaube, eins der ersten Tore, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat er auch mal so total blöd ausgesehen, dass er den Ball versucht zurückzuspielen und sich dann abluchsen lässt. Aber ich weiß nicht. Also wir hatten diese Saison auf jeden Fall schon ein paar Mal so Dinge. Auch Leibold, der dann versucht, irgendwie im Strafraum das Dribbeln anzufangen. Vielleicht muss man sich da mal ein bisschen umorientieren und sagen, in so einer Situation einfach den Fuß hinhalten und weg das Ding.
Ich fand, dass wir das in den letzten Spielen besser gemacht haben. Und das ist so ein Ding, was auch Everton klärt den Ball gern mal in Seiten aus, statt dass er irgendwie versucht, schön hinten rauszuspielen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen dran lag, dass man gegen den Drittligisten gespielt hat. Und ich finde, das hat man auch bei Leibold gesehen. Der hat ein, zwei Böcke in der ersten Halbzeit geschossen im Defensivbereich, aber hat halt nach vorne auch viel, viel mehr wieder angekurbelt. Am Schluss dann auch nochmal mit wirklich auch zählbaren Erfolg dann dabei. Das ist halt auch der Unterschied zwischen erster Liga und dritter Liga. Flix, wie siehst du das so?
Ja, also jetzt nochmal zu dem Rhein, der ja quasi den Ball da nicht klärt. Also im Prinzip wäre es egal gewesen, ob er den da versucht rauszuhauen oder zu stoppen, weil er hat ihn einfach nicht erwischt. Also das wäre in diesem Moment egal gewesen, wie er den klären will, weil er hätte nicht klären können. Das war irgendwie so ein bisschen doof. Und das, was du mit Knöll meintest, wo Kerk quasi in die Mitte passt, das sah für mich vom Block aus, weil ich habe das jetzt in keiner Zusammenfassung nochmal gesehen, sah für mich vom Block aus so aus, wie wenn Knöll gerne mit dem anderen Fuß geschossen hätte. Und ich würde es gerne nochmal ansehen. Ich muss mir dann wahrscheinlich die Wiederholung ansehen, weil es sah so ein bisschen aus, wie wenn er versucht hat, mit seinem Standbein zu schießen, aber das dann nicht ging. Also das war mega komisch. Ich würde es echt gerne nochmal irgendwie in der TV-Aufnahme sehen. Genau. Also wie gesagt, also zu diesem Rausspielen wollte ich nur noch kurz sagen, dass man das schon machen kann, aber wie ihr auch gesagt habt, definitiv manchmal auch die Option Markreiter wählen sollte, die halt dann einfach rausknallen ist und nicht irgendwie rüberpassen, was Leibold ja auch oft macht, das stimmt.
Ja, wir haben noch eine Chance, dann kommen wir gleich zu der Aktion von Knöll. Wir haben noch eine Chance vor der Halbzeit, in der Königs von Rostock das 2-0 auf dem Fuß hatte. Martenia, der ja auch nach dem Fehler von Rhein sofort rausgestürmt ist, den Rhein wieder aufgebaut hat. Ich glaube, man hat auch gesehen im Spiel danach, der hat sich nicht beeindrucken lassen. Das ist für den 21-Jährigen in seinem zweiten Profispiel echt auch ein großes Lob. Der hat einfach weitergespielt, der hat sich trotzdem auch im Passspiel nach vorne noch viel zugetraut, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Und da hat Martenia schon gezeigt, und das ist sowas, das Bredlo hat immer Ruhe ausgestrahlt, aber er kann halt nicht wie Martenia die Mannschaft nochmal pushen oder aufbauen. Und das war so das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist, hey, der ist am Platz, der unterstützt die Mannschaft, der ist ein Rückhalt. Und dann hat er natürlich die super Situation in der 44. wo er den Ball schön klärt, als Königs allein durch ist. Max, hast du da schon Angst gehabt, dass das Ding jetzt gleich vorbei ist, oder hast du voll vertraut auf Martenia?
Also nach dem 1-0 habe ich ja schon so ein bisschen hier das Flattern angefangen, und ich war dann echt froh, dass er ihn hatte. Und also man muss echt sagen, dieser Torwartwechsel, der hat sich ausgezahlt. Also was der Martin ja rausholt und was der für eine Sicherheit ausstrahlt, wie gesagt, das überträgt sich natürlich auf die Vordermannschaft. Und ja, also wie gesagt, wir haben da, also das war auch so ein bisschen, finde ich, die schwierigste Viertelstunde da direkt nach dem Gegentreffer mit den Fans dann im Rücken, hat die Hansa da schon noch ein bisschen Druck machen können, und ja, dieser wieder viel zu einfache Ball, den wir auch diese Saison schon ein paar Mal bekommen haben, der so über die Innenverteidigung drüber geht. Bauer sieht da wieder unglücklich aus. Und ja, dann zum Glück war der Keeper ein Rückhalt und hat das verhindert.
Zur Halbzeit hat sich dann nichts verändert an der Personalsituation. Bis zur 60. haben wir dann eben diese eine Riesenchance. Und ich sehe das auch so, das war eine hundertprozentige. Mein Take dazu ist, ein sehr guter Stürmer stoppt den Ball und versucht nicht immer den direkt zu nehmen. Klar funktioniert's meistens.
Ja, genau.
Danke. Klar funktioniert's meistens, aber wenn du eine 100%-Quote haben willst oder nahe 100%, dann stoppt den Ball, die Zeit wäre da gewesen. Ich glaube, Max, du hast es ja am TV auch gesehen, absolut das Ding, wenn er stoppt und reinschiebt oder sich auch, da kann er sich ja auch nochmal drehen, ähnlich wie Palacios ja zum Beispiel beim 2:2, einfach die Ruhe vor dem Tor, die geht Knöll noch so ein bisschen ab, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist, also dafür spielt er ja jetzt auch und ja, klar, hätte er nicht gespielt, wenn Ishak da gewesen wäre, aber ich meine, man hat das ja so ein bisschen gesehen. Ich glaube, der Matchplan war ja auch über die ja, spielerischen Akzente zu kommen. Also ich glaube, von den Technikern hat man, sag ich mal, bis auf Palacios so alles drin, was der Kader so bietet. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Matchplan von Kölner, da eben über die 1-gegen-1 und über die Pässe zu kommen. Aber ja, klar, also wenn er da vielleicht den Instinkt noch ein bisschen entwickelt, kann er den auch direkt nehmen. In dem Moment stand er halt einfach ein bisschen zu weit vorne, musste sich dann verrenken, aber ja, in dem Moment wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, ihn zu stoppen und dann zu schießen.
Ja, wäre schlauer gewesen, sehe ich ganz genauso. Wie ich gerade schon gesagt habe, bei meinsportpodcast.de, da sind viele Podcasts wieder am Start. Es ist jetzt nicht mehr ein durchlaufendes Radio, wie es bisher immer war. Da gibt es natürlich trotzdem weiterhin Programmhinweise und davon hören wir uns jetzt einige kurz mal an.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsst ihr reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Da. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Total Beklubbt. Wir blicken immer noch zurück auf das Spiel, Pokalspiel gegen Rostock. Felix und Max sind immer noch zu Gast. Wir sind in der 60. Minute. Es gab zwischen der 60. und 65. zwei Wechsel. Und zwar kam Misicjan für Kubo und Srelak für Kerk. Felix, wie würdest du die Leistung einschätzen dieser beiden Spieler? Kerk hat ja wieder von Anfang an gespielt, das zweite Spiel in der Saison. Kubo ist, glaube ich, so auch ein bisschen eine Fitnessfrage gewesen. Wie fandest du, haben sie gespielt und wie schätzt du die Wechsel insgesamt ein?
Also insgesamt hatte ich eigentlich eher gedacht, er nimmt Pereira runter. In Aussicht auf Augsburg macht Kerk und Kubo aber mehr Sinn auf jeden Fall. Also was du schon gemeint hast, Kubo mit der Fitness und Kerk. Ich war eh so ein bisschen zwiegespalten, ob man den wirklich jetzt weil ich bin immer so ein Glaskind jetzt, ob man den wirklich gegen Rostock spielen lassen sollte, weil im Pokal, wo es ja schon ein bisschen härter zugeht, im Prinzip muss er das auch können, aber dann fand ich das an sich auch gut, dass er in der 65. runter ist und wir haben ja schon in den Spielen vorher gesehen, dass Misicjan auf jeden Fall jemand ist, der schnell über die Außen auch mal kommen kann und Palacios auch jemand ist, der mal sich ein Herz nimmt und wirklich versucht, ein bisschen schneller durchzutribbeln und versucht vielleicht auch mal eine Idee zu haben, die abseits von, okay, wir spielen jetzt Querpässe, ist, weil so ein bisschen das Problem auch nach der Halbzeit war, also wir hatten ziemlich viel Ballbesitz, haben so versucht, irgendwie mal durchzukommen, aber Rostock hat es halt, wie schon in der ersten Halbzeit, auch hinten richtig gut gemacht und wir haben halt fast keine Lücken gefunden, also das war fast unmöglich und da fand ich eigentlich, also jetzt auch auf Schnelligkeit gesehen, Misicjan und Palacios als sehr gute Alternativen und ja, im Bezug auf Augsburg auch richtig gut für Kubo und Kerk. Das konnte man auf jeden Fall mal probieren.
Ja, ich vermute auch, dass das vorher so geplant war und Kölner ist da einfach sein Plan standgeblieben. Bevor Srelak dann für Knöll kam, auch ein Wechsel, der, glaube ich, ganz gut ankam bei den Fans, weil Knöll hat sich aufgearbeitet, Srelak mit dem Rückenwind durch das Tor im letzten Spiel, gab es ja noch eine große Chance, Max. Der Hildebrand, der ja uns später auch noch in schlechter Erinnerung bleiben sollte, ist auf einmal als eingewechselt worden und hatte gleich die Riesenchance. Wie hast du das im gemütlichen Ohrensessel deines Vertrauens erlebt?
Ja, also es war tatsächlich ein erstaunlich einfacher Angriff. Ein Hansa-Spieler wurde da angespielt, stand da schon hinter rein, also direkt vor unserer Viererkette und hat dann den Hildebrand geschickt, der dann den Everton quasi auch dadurch überlaufen konnte oder Everton nicht mehr aufschließen konnte. Schiebt den Ball dann relativ knapp links vorbei. Man hat dann auch gesehen, dass Martin ja noch dran war. Der Schiri hat das nicht gesehen. Es gab dann Abstoß für uns. War aber auch wieder eng. Also tatsächlich, die hatten ein paar gute Torchancen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt das gesamte Spiel angucke, muss ich sagen, Hildebrand ist mir gar nicht in so schlechter Erinnerung geblieben. Aber dazu vielleicht später noch mehr.
Ja, das darfst du dann gleich noch sagen. Genau, und dann geht's so hin, so ein bisschen Nürnberg mit leichtem Übergewicht. Die Stimmung war wirklich auch sehr giftig und emotional. Das haben die Rostocker Fans in dem Fall auch wieder gut gemacht, weil das ist ja auch ganz normal, dass du so Gas gibst und dass du versuchst, irgendwie einen Vorteil rauszuholen für deine Seite. Hat sich für dich, Felix, hat sich für dich der Ausgleich dann angedeutet? Es gab jetzt schon ein, zwei gute Szenen direkt davor und Mai, was kann man denn zu Srelak jetzt noch sagen, außer endlich hat er seinen Lauf, mal schauen, wie sich das noch so entwickelt in der nächsten Zeit.
Ja, also wie gesagt, nach den Wechseln, ich meine, wenn man sich auch anguckt, was wir da noch für Chancen hatten, also es war, wie gesagt, ein Hexenkessel, ich musste auch die ganze Zeit, also das hatte ich selten, ich hatte wieder das Clubflattern, haben wir gestern im Blog gesagt, das war auf jeden Fall wieder da, nach langer Zeit mal wieder das Club-Pokalflattern. Ja, aber wir haben dann versucht, so ab der 70. also nach den Wechseln so versucht, weiter irgendwie ein Tor zu machen. Das sah nicht immer geil aus, aber man hat so gemerkt, vor allem bei Tim Leibold fand ich so als treibender Mann von links. Und dann hat man auch gemerkt, es kam halt, resultierten dann Torchancen. Also als zum Beispiel der Behrens Kopfball war, nach der Ecke sind alle fast schon aufgesprungen, war eine super Chance. Er muss eigentlich nur noch nach links oder rechts köpfen, ist immer einfach gesagt, aber er hat halt direkt auf den Torhüter geköpft. In der 79. Minute auch noch Markreiter und Everton nach dem Misicjan-Freistoß verpasst. Also man hat schon gemerkt, okay, sie wollen noch mal versuchen, dass da irgendwas geht und es hat sich auch angedeutet, dass eventuell, weil es war ja auch immer wieder diese leichten Ballverluste etc., vielleicht noch ein paar Chancen rausspringen, bei der wir ein Tor machen könnten.
Ja, ich fand auch, dass es gute Möglichkeiten für Chancen gab. Das klingt jetzt ein bisschen ungefähr und doof, aber das sind so Sachen, da achte ich immer schon drauf, wenn ich mir Clubspiele anschaue, weil da fehlt dann so die letzte Zuspitzung, eine gute Vorlage am Ende oder halt dann auch der Abschluss. Aber da war schon viel Gutes dabei. Und Rostock mit denen, die ja wirklich sehr, sehr massiert. Also ich glaube, es waren ganz oft Situationen, da stehen die zu 8, zu 9 um den Strafraum rum. Das auszuspielen, wenn man selber den Ball hat, ohne dass man jetzt Umschaltsituationen hat, ist natürlich extrem schwierig. Aber dass es funktionieren kann, hat man bei den Chancen gerade gesehen. Und Max, dann war eben Srelak da für den Ausgleich, der schon eben gegen Frankfurt getroffen hat, mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga überhaupt, der jetzt auch wieder gezeigt hat, er hat Selbstvertrauen, er ist da und er reitet jetzt auf der Welle. Mal schauen, wie lange die Welle geht. Ishak letztes Jahr war ja irgendwie auch ein ähnliches Ding. Mal schauen. Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Der macht irgendwie ein Selbstvertrauen, also Eindruck, als hätte er viel Selbstvertrauen und hat sich die Chance auch nicht nehmen lassen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch super geil, weil ich habe den ja letztes Jahr in der Saison, im Saisonrückblick richtig hart kritisiert und habe gesagt, ja, bei dem glaube ich eigentlich nicht mehr, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Also weil der immer letztes Jahr in der zweiten Liga immer so einen riesigen Aktionsradius hatte, wenn er mal den Ball hatte. Aber scheinbar liegt seine Stärke halt auch eher im Kopfballspiel. Also das hast du auch gemerkt dann, als er drin war. Der hat wirklich ein paar gute Bälle einfach vorne sichern können oder eben ablegen können. Und dass er natürlich dann trifft, super. Und ich muss vielleicht auch nochmal Tim Leibold da erwähnen, weil ja er tatsächlich die Ruhe behält. Also das kann man, glaube ich, der Mannschaft generell zugute schreiben, dass die eben nicht verzweifelt versucht haben, den Ball irgendwie nach vorne zu schlagen, sondern wirklich versucht haben, irgendwie, auch wenn es Fehlpässe gab, irgendwie in Ruhe die Chancen rauszuspielen und halt eher kontrolliert auf das 1-1 zu gehen, als irgendwie ja auf so ein Glückstor zu hoffen.
Das hat ja auch Kölner danach gelobt, dass sie wirklich immer weiter versucht haben, ruhig weiterzuspielen. Das stimmt ja auch. Also es kamen immer wieder Fehlpässe raus, aber sie haben jetzt nicht angefangen, irgendwie nur noch den Ball hoch nach vorne zu spielen, was auch definitiv nichts gebracht hätte, wenn da irgendwie elf Rostocker die ganze Zeit in ihrem eigenen Spielhälfte stehen. Und das fand ich auch gut. Also manchmal hätte man vielleicht noch ein bisschen früher schon mal schießen können oder eine Flanke trotzdem machen können. Aber insgesamt ist es schon gut, dass sie versuchen, ja, das Spiel zu lösen.
Ja, ich finde auch gestern haben irgendwie die Standards mal wieder so ein bisschen was gebracht. Also wir hatten wirklich so zwei, drei gute Chancen nach Standards. Ich weiß nicht, ob das einfach an der dritten Liga liegt, dass sie da
dieser verteidigt werden. Rostock hat es nicht so gut verteidigt, meiner Meinung nach, in den Standards. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall.
Weil das ist irgendwie in der ersten Liga noch nichts. Das war ja in der zweiten Liga letztes Jahr auch immer so ein bisschen unser Steckenpferd. Und in der ersten Liga bringen irgendwie die Standards noch nicht so viel ein. Also zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe. Das waren diese Saison noch nicht so viel, aber das war so mein Eindruck, dass halt irgendwie Ecken und Freistöße wir uns eigentlich auch gerade schenken können. Ja. Aber es war nur so ein Eindruck von gestern.
Das ist definitiv ein Faktor. Ich glaube auch, also das ist auch was ich stärker erwartet habe in der Bundesliga. Weil es was ist, was man sehr gut trainieren kann und wo eine Mannschaft, die sich schwer tut im Chancen rausspielen, immer dann trotzdem gefährlich sein kann. Insgesamt, und das möchte ich jetzt auch für die Rostocker als Lob verstanden wissen, war das halt auch so ein typisches Zweitligaspiel. Rostock hat wirklich auf dem Niveau gespielt, wie wir viele Spiele letztes Jahr in der zweiten Liga erlebt haben. Und da haben wir auch oft sehr knapp gewonnen. Wir haben ja jetzt nicht jedes Spiel dominiert, kann man mit beim Aufstieg, auch wenn wir viel gewonnen haben. Und das ist halt auch so ein Ding, da sieht man halt, das ist halt auch der Leibold aus der zweiten Liga. Da hat er riesiges Selbstvertrauen, da geht er in Dribblings, da traut er sich, da hat er den Kopf oben, was in der ersten Liga, ich glaube, viele Clubfans haben das erwartet, dass er das in der ersten Liga einfach so weitermacht, aber es ist halt wesentlich schwieriger, weil die Spieler einfach viel, viel besser auch als Mannschaft verteidigen. Und das ist halt was, Rostock hat stark verteidigt, haben alles ausgenutzt, was sie können. Ich traue ihnen auch wirklich zu, dass sie in der zweiten Liga, wenn sie den Aufstieg schaffen, dann eine Rolle spielen können, weil das war wirklich stark, was sie gespielt haben. Aber wir haben halt dann auf der anderen Seite das auch ausgenutzt, dass wir uns ganz gut auskennen in der zweiten Liga. Und Leibold ist da halt auch ein sehr erfahrener Spieler und der hat sich als Führungsspieler, finde ich, da kommt das Lob absolut zurecht, hat sich als Führungsspieler herauskristallisiert mit zwei Torvorlagen und einem verwandelten Elfmeter am Schluss. Aber soweit sind wir ja noch nicht ganz. Es gab dann noch eine Chance, ganz kurz vor Ende, wo Misicjan abgeschlossen hat, hat dann nichts gebracht, dann gab es die Verlängerung. Jetzt sind wir da irgendwie, hätten Rückenwind gehabt, aber die erste Chance und das erste Tor war dann auf einmal wieder auf der Rostocker Seite, Felix. Was hast du dir da so im Stadion gedacht? Hast du gedacht so, ja, Verlängerung, wurscht, wir packen das jetzt? Oder hast du da schon dir gedacht so, das wird halt echt trotzdem noch ein langer Abend?
Ja, ich hatte mir gedacht, nachdem es in die Verlängerung geht, irgendwie, dass das auch ins Elfmeterschießen geht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das jetzt entscheidet irgendwie in der Verlängerung. Ja, aber irgendwie in der Verlängerung insgesamt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat man schon gemerkt, dass irgendwie die Knochen schwerer geworden sind bei Rostock. Aber sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, dann eben mit der gleichen Taktik immer wieder Sachen sich herauszuspielen und eben diesen Freistoß bekommen. Und ich habe noch vorher gesagt, den schießt er sowieso in die Mauer, weil den müsste er ja richtig gut irgendwie oben ins Eck schießen. Und dann kommt dieser Freistoß und ja, Chapeau, der war einfach nur perfekt geschossen. Ich weiß nicht, wie oft er so einen Freistoß schießt, wahrscheinlich nicht oft, aber das war auf jeden Fall für Rostock im richtigen Moment. Und nach dem 2-1 habe ich mir gedacht, okay, gut, ja, vielleicht war es das dann auch jetzt einfach.
Ich glaube, da warst du nicht allein. Ich würde dir gleich noch, nachdem du ja schon die Gegentore jetzt beschrieben hast und der Max die schöne Situation hatte, das 1-1 zu beschreiben, würde ich dir jetzt noch das 2-2 spendieren, das ja sehr kurz danach, 6 Minuten, 7 Minuten später, dann glücklicherweise für uns gefallen ist. Mei, der Palacios letztes Jahr hat uns die Chancen versiebt, da hat man gemerkt, dem fehlt es noch ein bisschen, bei dem ist ja genauso, der trifft in der Liga und die Aktion ausgehend von Leibold, den Max ja gerade schon gelobt hat, dann auf Palacios, mei, muss man halt auch erstmal so machen, oder Felix?
Ja, also im Stadion habe ich es nicht wirklich gesehen, weil es auf der anderen Seite war, aber es sah irgendwie aus wie ein riesen Haufen voller Menschen, wo man eigentlich gar nicht durchspielen kann, und so war es dann im Prinzip auch. So Leibold dribbelt mega gut in die Mitte rein, an den Spielern vorbei von Rostock, spielt auf Palacios, der dann nochmal so einen Schlenker nach links macht und den Ball dann wunderschön oben rechts reinspielt. Da gibt's auch so ein schönes Bild, wie er schießt, und er hat schon auf jeden Fall eine richtig geile Schusstechnik in dem Moment, weil er so fast so irgendwie 45 Grad mit seinem Fuß da drin liegt, dass er den irgendwie oben rechts reinschießen kann. Also das ist auf jeden Fall Können, was er da gemacht hat, und es war auch eine super geile Chance. Und ich, genau das, was ich schon beim 1-1 gemeint habe, Tim Leibold hat da einfach angetrieben, weil er hat halt nicht den Ball nochmal nach rechts gespielt und irgendwie versucht, dann nochmal über hinten zu spielen, sondern er ist halt einfach einmal durchgetribbelt, hat Palacios gesehen, er hat den reingemacht und fertig. Es war super.
Hat aber auch viel zu viel Platz in der Situation, also.
Ja, ja, aber den hat er gesehen auch.
Also ja, das hat er auch gut genutzt, also, ja.
Ja, das ist halt auch so eine, gut, da riskiert natürlich auch keiner einen Freistoß oder einen Elfmeter. Palacios macht halt genau das, was sich bei Knöll angekreidet hat. Der täuscht einen Schuss an, lässt einen ins Leere rutschen, schaut dann, das sieht man wirklich perfekt, wenn man sich das am Fernseher angeschaut hat. Er schaut wirklich seinen Gegenspieler kurz an und schaut neben Pereira, glaube ich, war neben ihm, nimmt er mir den Ball weg und dann, batz, haut er das Ding halt einfach da rein, wo er ihn reinhauen muss. Es war jetzt kein großes Fenster im Tor, aber das ist das Selbstvertrauen, das er halt mitbringt, und das bringst du halt auch nur mit, wenn du mal einen reinkullerst. Und den hat er gemacht in der Bundesliga. Ich glaube, das Selbstvertrauen hat er jetzt einfach mitgenommen. Ja, ich habe zum Glück nicht gewusst, wer unsere Elfmeterschützen sind, beziehungsweise ich habe das Elfmeterschießen gar nicht mitbekommen in der Arbeit. Ich habe nur gesehen, okay, 4-2, Max. Elfmeterschützen, Behrens, Markreiter, Mühl, Leibold. Hättest du das vorher gewusst, hättest du gedacht, wir gewinnen das Elfmeterschießen?
Mit der Aufstellung, also mit dieser Schützenaufstellung auf jeden Fall nicht. Also die Innenverteidiger, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ja, scheinbar haben die sich sicher gefühlt, und gut, der Elfmeter von Markreiter war jetzt nicht so geil geschossen. Also wenn der Hansa-Keeper in die andere Ecke geflogen wäre, wäre das wahrscheinlich ein leichtes gewesen, aber es war halt richtig, und dann ist er drin, ne? Und dann ist auch alles richtig gemacht. Aber ja, ich glaube auch, dass uns einerseits Matenia, der da so wirklich am Rande des Legalen agiert hat, und die Hansa-Fans dieses Elfmeterschießen gewonnen haben.
Was hat er denn gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Also es war ja, im Prinzip ist ja der Gästeblock und die Hansa-Fan-Kurve auf der gleichen Kurve, und der Schiedsrichter hat sich dann entschieden, in die andere Seite zu gehen, was wahrscheinlich insgesamt besser war, so für die aufgeheizte Stimmung in der Hansa-Kurve, aber ich habe es nicht genau gesehen, was Matenia gemacht hat.
Also der ist quasi vor jedem Schuss ist er hin und hat sich den Ball geschnappt und hat den Ball so ein paar Mal auftatzen lassen, hat den Luftdruck geprüft, sag ich mal, und also er hat halt, ja, er hat einfach versucht, so maximale Nervosität, ich glaube bei den ersten zwei Schützen hat das noch machen dürfen, dann hat er eine Ermahnung bekommen, durfte es nicht mehr machen. Aber ja, ich glaube, der hat halt so alles ausgekostet, was er machen durfte. Und die Hansa-Fans hat ja auch Wirkung gezeigt.
Die Hansa-Fans haben sich auch drum gekümmert, dass sie den Schützen verunsichern.
Ja.
Ja, die haben halt angefangen. Also man sieht, das war eine, glaube ich, eine kleine Schnapsflasche, die da noch reingeflogen ist, kurz bevor Bülow am Strafstoß war. Beim zweiten Verschossenen ist ja auch Martinia dann, nachdem er eben nicht mehr testen konnte, ob der Ball rund ist, extrem langsam ins Tor gelaufen.
Ja.
Das ist natürlich so ein Ding. Das ist eine Dauerforderung von mir in der letzten Saison gewesen. Uns fehlt so ein Drecksack im positiven Sinn. Und ich meine, er gefährdet keinen Spieler damit, sondern er gefährdet nur sich, dass er eine gelbe Karte bekommt. Wenn die Fans dann drauf einsteigen, dass die Sachen runterschmeißen, ganz ehrlich, Leute, das seid selber schuld. Also die Situation, dass man den eigenen Schützen noch ein bisschen länger warten lässt, die ist einfach blöd. Nur, Max, du wolltest noch eben was zum Hildebrand sagen, den will ich dir jetzt nicht wegnehmen. Das war ja der zweite Elfmeter, den Rostock geschossen hat. Den ersten haben sie ja schön verwandelt. Behrens danach auch sicher. Dann kam eben Hildebrand, wo eben noch getestet wurde vorher, ob der Ball rund ist. Und der scheiterte dann an Matenia. Fandst du den Elfmeter schlecht geschossen oder hast du gesagt, das war einfach eine super Parade?
Nee, der war super geschossen und Matenia war halt wirklich ganz in der Ecke. Also der hat halt den vollen Sprung, seine volle Sprungkraft da ausgenutzt und hat den gehalten. Also ja, ich glaube, du kannst den nur noch härter schießen, aber ich glaube, sehr viel platzierter unten ins Eck geht nicht. Also super gehalten.
Ja, Bülow dann eben nach der langen Verzögerung, wo unter anderem eben diese Schnapsflasche, die kleine, geflogen ist, haut das
Ding halt fast aus dem Stadion.
Ja, genau. Haut das Ding aus dem Stadion. Und dann, ich habe das ja erst gesehen im Real Life, dass Mühl, also wie Mühl zum Elfmeter gelaufen ist und auch wie er angelaufen ist. Ich wäre mir 100% sicher gewesen, dass er das Ding verballert. Felix, wie sah das so im Stadion aus? Was hast du dir gedacht, als Mühl zum Elfer gelaufen ist?
Also, weil du ja gemeint hast erstmal, dass die Schützen für dich nicht klar waren. Also für mich waren alle Schützen, die geschossen haben, klar, bis auf Mühl. Den hätte ich nicht gedacht. Und dann fand ich es interessant, dass wir drei Abwehrspieler und einen Mittelfeldspieler schießen lassen. Auf jeden Fall, als Mühl angelaufen ist, habe ich schon so gedacht, oh. Aber wahrscheinlich ist er jetzt in diesem Moment anscheinend ein richtig guter Schütze, weil sonst würde er nicht dastehen. Und das hat man ja dann, also ich habe ja nicht genau gesehen, wie er anläuft. Ich habe das ja nur aus der Entfernung gesehen. Aber wie er denn dann geschossen hat, schön platziert ins rechte Eck, war auf jeden Fall richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht.
Ja, also der war auch ja fest ins Eck. Er ist ziemlich gerade angelaufen. Also auch wie er, ich meine, man weiß ja, wie Mühl schaut. Der schaut immer ein bisschen aus, als hätte er sich gerade drei Joints durchgezogen. Aber er ist angelaufen und hackt das Ding halt einfach sauber ins Eck. Und das war halt so der Unterschied bisschen auch zu dem Elfmeter von Hildebrand. Der war halt einfach ein bisschen fester. Gelios war ja auch nah dran. Leibold dann am Schluss noch mit einem schönen Elfer. Und dann war das Ding halt durch. Jetzt kann man sagen, Nürnberg in den letzten Jahren mit mehreren solchen Situationen, dass man kurz vor Schluss oder in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen die Pokalspiele erst gewinnt, da ist das Glück ein bisschen auf unserer Seite. Da werden wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Vorher hören wir uns dann nochmal an, was passiert auf meinsportpodcast.de ansonsten noch so in dieser Woche.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Hallo zurück, wir sind wieder noch bei der Rückbesprechung zum Pokalspiel gegen Rostock. Das Spiel ist vorbei, wir haben es im Elfmeterschießen 4-2 gewonnen. Ist so ein bisschen Thema, Max, in den letzten Jahren, also gerade gegen unterklassige Mannschaften, aber auch beim Ausscheiden zum Beispiel gegen Wolfsburg letztes Jahr, dass wir ganz gern die volle Spielzeit beziehungsweise dann auch noch die Verlängerung mitnehmen. Findest du, dass das so, dass das einfach viel Glück ist oder sagst du, am Schluss setzen wir uns halt durch, weil es halt einfach auch so eine nervliche Sache, da sind wir einfach gut im Moment?
Ja, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, das ist, ja, so ein bisschen ausdauernd versuchen, den Gegner zu zermürben. Also gerade bei Hansa, da hast du es wirklich gemerkt, so in den letzten 20 Minuten, dass die halt ein bisschen Probleme hatten, Schritt zu halten. Ja, also keine Ahnung, als Clubfan von Glück zu reden, weiß ich immer nicht. Gefühlt haben wir auch genauso viel Pech und vielleicht ist das im Pokal dann eher immer ein bisschen auf der glücklicheren Seite und Elfmeterschießen, glaube ich, in letzter Zeit waren auch immer ganz, ganz gut. Also ich kann mich da irgendwie an Sandhausen erinnern, war das vor 2 Jahren. Aber ja, also wie gesagt, im Endeffekt im Pokal hat der recht, der am Ende weiter ist und das hat gestern irgendwie funktioniert. Hätte es Relax das Ding nicht gemacht, aber das, was wir eben vorhin auch schon gesagt haben, also irgendwie sind sie ruhig geblieben und das war ja dann auch nicht reingelackt, sondern irgendwie verdient nach Spielverlauf und gut rausgespielt und von daher nehme ich das mit und will da gar nicht so viel auf Fortune oder so schieben an der Stelle. Ja, nehmen wir mit, weiter gucken, mal schauen, wer in der nächsten Runde anklopft. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn das irgendjemand hier in NRW ist, damit ich es nicht so weit habe und mal wieder ein Pokalspiel sehen kann, aber ja, mal gucken.
Felix, glaubst du, dass das Spiel irgendeinen Einfluss aufs Liga-Geschehen hat? Kurzfristig jetzt natürlich Müdigkeit ist eine Sache. Augsburg war eine Nacht vorher, aber auch in der Verlängerung. Glaubst du, dass man irgendwas jetzt draus schließen kann oder sagst du, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge?
Ja, also ich glaube, es ist schon positiv nach den letzten Wochen. Ich meine, Frankfurt war ja auch ein bisschen bitter mit dem späten 1-1, obwohl sie gut gespielt haben. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, dass man mal so ein, auch wenn es kräftezehrend war mit dem Elfmeterschießen und so weiter, einfach mal so ein Erfolgserlebnis mitnimmt. Weil man hat ja auch gemerkt, dass man in der zweiten Halbzeit dann wirklich so den Pokalkampf angenommen hat und versucht hat, da wirklich was zu reißen. Ja, das ist gut. Und Srelak hat auch wieder eingelocht. Das ist auch sehr gut, glaube ich, dass er jetzt so wirklich regelmäßig Tore macht. Und ja, mal gucken. Rein war auch gut, dass er noch ein zweites Spiel gemacht hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil es ist eigentlich super, dass wir jetzt eben Petrak und Rein auf der Position irgendwie haben, weil die ja schon an sich verschiedene Spielertypen sind. Und ja, wie gesagt, also das Große und Ganze, was ich irgendwie aus diesem Spiel mitnehme und was vielleicht auch so für die Bundesliga gut ist, ist eben, dass sie es geschafft haben, mal ein Erfolgserlebnis hatten, eine Runde weiter sind. Und ja, das ist, glaube ich, so das große Ding.
Du hast ja schon gesagt, dass du glaubst, dass Mühl wieder für Everton zurückkommt, da schließe ich mich an. Ich bin mal gespannt, ob Rein das dritte Spiel, das er jetzt durchspielen könnte, am Stück bekommt oder ob Petrak vielleicht als bisschen defensiverer Stabilisator gegen Augsburg ran darf. Max, glaubst du, dass Relak Palacios, die es jetzt als Einwechselspieler wirklich super gemacht haben? Also ich bin ein großer Fan. Ich finde, dass auch Palacios wirklich einen Riesenschritt gemacht hat und gerade so auf der Position, der ist als Kubo sehr ähnlich. Ich finde, dass auch so was das Ballverarbeiten, was Ballverteilen angeht, mit einem besseren Abschluss, muss man sagen, als Kubo momentan, dass er da wirklich seine Stärken hat, gut einsetzen kann. Glaubst du, dass die beiden Kandidaten sind für die Startelf? Oder Max, vermutest du, dass Kubo, beziehungsweise dass Relak und Palacios eher wieder von der Bank kommen am Wochenende?
Ist immer schwierig, weil Palacios, finde ich halt, dem fehlt halt absolut die Körperlichkeit und das, ja, also wie gesagt, ich kann immer nur für die Spiele sprechen, die ich gesehen habe, aber der blüht halt so richtig auf, wenn er technisch schwächere Gegner hat und wenn er ein bisschen Platz hat. Also das hat man jetzt gegen Hansa auch wieder gesehen. Aber kann natürlich auch, sag ich mal, den entscheidenden Pass spielen. Also das ist einfach einer der Spieler bei uns, der das kann, ne, oder auch die Räume sieht, also so diese Spielintelligenz hat. Weiß ich nicht, ob ich ihn direkt in der Startelf sehen würde, wahrscheinlich eher nicht, weil ich da momentan noch finde, dass also Kubo sich da generell in der Dauer immer noch ein bisschen schlauer anstellt. Srelak würde ich mir mittlerweile sogar wünschen, also ich glaube, der ist einfach besser drauf, auch von der Präsenz, auch wenn du dem ins Gesicht guckst, der sieht einfach immer aus als Wolter und gibt immer alles und rennt sich auch wirklich die Lunge aus dem Leib. Den könnte man durchaus mal bringen, also in der Sturmspitze.
Trifft ja eigentlich auf Knöll auch zu. Also Knöll arbeitet sich ja auch auf. Man merkt halt dann, das ist so das, was beiden halt auf Ishak fehlt. Ishak reibt sich auf, kann aber in der 80. trotzdem noch das Tor schießen. Das merkst du bei beiden, da fehlt es dann nach 60, 70 Minuten. Da geht schon ein bisschen der Dampf aus, habe ich so das Gefühl. Aber das ist ja ein Schritt, das sind zwei junge Spieler, den können sie absolut noch machen. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, dass wir kurz unsere Einschätzung eingeben, wie wird das Spiel in Augsburg laufen. Augsburg letzte Woche knapper Sieg gegen Hannover in Hannover. Jetzt unter der Woche 3-2 in der Nachspielzeit gegen Mainz weitergekommen. Felix, was erwartest du denn so am Samstag? Was für eine Art von Spiel und wie glaubst du, dass es ausgeht?
Also, ich bin diese Saison, wenn man es rein neutral sieht, sehr begeistert von Augsburg, was die da aufspielen mit ihren Spielern, die sie auch haben. Also es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, weil Augsburg gerade im Moment richtig stark spielt. Nur um ein paar Namen zu nennen, mit Max in der Verteidigung, der auch gerne mal Tore macht, Tore vorbereitet, mit Finn Burgason vorne drin, mit Kayubi, falls er wieder zurückkommt. Es wird auf jeden Fall ein richtig hartes Spiel und Augsburg kann das auch mal spielerisch schaffen und sie sind auch dafür gut, mal ein paar mehr Tore pro Spiel zu machen, wo wir ja schon ein bisschen anfällig sind. Was wichtig sein wird, ist, dass unsere Defensive stabil steht und wir halt wieder wie gegen Frankfurt versuchen, unser eigenes Spiel aufzuziehen und nicht eben nur in den Verteidigungsmodus überzugehen. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt und dann auch versuchen, eben vors Tor zu kommen irgendwie, aber trotzdem eine stabile Defensive haben.
Und wie glaubst du, dass ausgeht konkret als Ergebnis?
3-2 für den Club.
Drei Tore auswärts, das wäre natürlich was. Außerdem haben wir natürlich bis jetzt noch gar nicht gewonnen. Da muss man halt schauen, was geht. Ich bin auch ein großer Fan von Baum. Also man kann Augsburg, was die kicken, da kann man echt zuschauen. Letzte Woche war eher ein furchtbares Spiel, was das angeht, lag aber auch an der Taktik, die Baum gewählt hat für das Hannover-Spiel. Jetzt weiß ich nicht, ist es so ein bisschen bei denen Formdelle, weil die Punkte haben sie eigentlich nicht geholt, die das Spielsystem oder ihre Art zu spielen hergegeben hätte. Oder ist es einfach wirklich eine taktische Frage gewesen und Baum stellt gegen uns jetzt ganz anders auf, das weiß ich nicht. Max, wie siehst du das? Was erwartest du von Nürnberg und von Augsburg? Und ja, wie zuversichtlich bist du, dass der Nürnberg da was mitnehmen kann?
Also Augsburg natürlich irgendwie immer so kleiner Name, aber die haben sich jetzt auch über die letzten Jahre festgesetzt, was du auch schon gesagt hast, Manuel Baum hat da wirklich oder scheint da wirklich einen Plan zu haben und glaube ich, kann mit dem Spielmaterial oder Spielermaterial, was er da hat, auch ganz gut was anstellen. Wie gesagt, ich würde mir einfach so ein bisschen wünschen, dass wir diese Auswärtsflaute beenden können und uns irgendwie zu einem Punkt retten können. Und ich glaube, da bringt jetzt auch dieser Sieg ein bisschen Aufwind, ne? Dass man einfach sieht, dass der Plan irgendwo aufgegangen ist und man sich doch auf seine Qualität verlassen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht irgendwie mit vollen Hosen dahin fahren. Ich hoffe halt, dass das vielleicht auch der Name Augsburg da ein bisschen macht, dass man da nicht so auftritt wie gegen Leipzig oder Dortmund. Ich würde mir gerne ein Unentschieden erhoffen. Also ich würde so ein 2-2 tippen.
Ihr seid ganz schön torreich unterwegs. Ich glaube auch eher ein Unentschieden. Ich glaube aber wirklich, dass was drin ist. Und das mit den vollen Hosen, ich habe das ein bisschen die Schallplatte, weil ich es immer wieder sag, aber die drei Teams, die uns gerade sehr deutlich besiegt haben, das sind halt auch Mannschaften, die extrem schnell im vordersten Bereich spielen. Und da gibt es einfach auch nur die drei in der Liga. Deswegen glaube ich, dass Finnburger Son ist ein super Spieler. Das trifft aber auch auf Rebic, auf Jovic und auf Aller zu. Und ja, die kann man nicht ein ganzes Spiel ausschalten, aber die liegen uns auch besser. Und deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, dass wir da gute Möglichkeiten haben, auch wenn jetzt Gregoric, Kajubi, Finnburger Son in den letzten Spielen wieder getroffen haben und gar nicht schlecht in Form sind. Aber man weiß ja nie, wir haben auch Spieler, die sind gut drauf. Ich tippe auf ein 1-1, aber ich bin durchaus positiv gestimmt, dass da was geht. Und damit haben wir dann den Spieltag auch im Kasten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch kurzfristig Zeit genommen habt und dass wir das hinbekommen haben, heute noch aufzunehmen, obwohl der arme Felix eben jetzt im Bett liegt und das nicht leiten konnte und wir deswegen auch ein bisschen Zeitverschiebungen hatten. Finde ich super, dass ihr da dabei wart. Max, @kioskbier bei Twitter, danke, dass du dabei warst. Ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst mal wieder in weiteren Podcasts sprechen.
Ich mich auch. Danke dir.
Und Felix, @flixonfire, folgt ihm genauso wie Max und mir natürlich @rotes_ballett. Danke, dass du dabei warst. Hat wieder viel Spaß gemacht und auch danke für die Einsichten aus dem Stadion, die ich jetzt als Clubfan in Rostock ja nicht automatisch erwartet hätte.
Ja, also vielen Dank auch wieder, dass ich dabei sein durfte. War sehr schön. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, in Rostock dabei gewesen zu sein. Es war auch erstaunlich, wie viele Clubfans trotzdem hingefahren sind, teilweise irgendwie morgens um 6, 7 los. Ist immer wieder geil, was dieser Club auch irgendwie auf die Reihe kriegt. Fanmäßig auch.
Ja, das ist ja schon in der ganzen Saison das Thema und da sind wir auch wirklich stolz drauf. Du hast ja in der ersten Halbzeit schon gesagt, wenn irgendwo Gewalt auftritt, egal in welchem Bereich, ist es immer scheiße, wir sind da absolut dagegen, aber der Support, wenn im Stadion, da gehört er hin und da ist er da und da möchte ich die Fans loben, egal wie kritisch wir das dann auf anderen Bereichen auch sehen und ich glaube, das kann man auch beides klar ansprechen. Und noch hinweisen muss ich auf ein Ding und zwar auf die Movember Geschichte, das ist ja die Bewegung, wo es darum geht, auf Krankheiten, die im Männerbereich typisch sind, beziehungsweise die ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, wie Depressionen, wie andere Probleme. Es geht natürlich auch um männerspezifische Krebsarten. Es geht weniger um die Männergrippe, aber vielleicht findet man da auch bald mal ein Heilmittel, ich weiß ja nicht. Wenn ihr ein bisschen Kohle über habt, spendet es, das wäre wirklich wunderbar. Das ist eine gute Sache und wenn ihr keine Kohle habt und das unterstützen wollt, dann lasst euch einen Schnauzer stehen. Das ist so ein bisschen das, womit man darauf hinweisen kann. Sieht meistens super beschissen aus, aber hey, für einen guten Zweck. Und wer von uns wird sich nicht wünschen, dass er mit dem Schnauzer gut aussieht, weil das ist ja das ultimative Männlichkeitssymbol, das man so ungefähr haben kann. Ansonsten verweise ich nochmal drauf, meinsportpodcast.de. Schaut euch mal die Seite an. Schaut, dass ihr die Podcasts, die da zu finden sind. Und das sind wirklich viele über verschiedene Sportarten. Sehr interessant. Schaut euch die auch in euren Podcatchern an. Schaut, dass ihr sie bewertet. Das hilft uns immer sehr viel. Genauso rezensiert uns da. Findet uns auf Facebook. Total beklubbt. Clubfans United. Natürlich auch die Website von Clubfans United. Es ist wieder ein Nachbericht da. Generell die Nachberichte zu den Spieltagen in der Bundesliga sind natürlich immer extrem lesenswert. Auch mit den Noten von Flo Zenger. Da sind wunderbare Sachen. Auch im Mundartbereich kann man da viele Sachen lesen. Es ist immer viel Spaß, wenn ihr mal irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde Zeit habt. Bei Clubfans United gibt es immer tolle Sachen zu lesen und Total Beklubbt und Clubfans United sind natürlich auch unter genau diesen Namen auf Twitter unterwegs. Könnt ihr uns immer schreiben, wir freuen uns drüber. Ich muss jetzt für meinen Sportpodcast noch kurz den Slogan entwerfen, weil da gibt's gerade noch keinen. Ich würde sagen, Sport für die Ohren, nicht mehr live, aber dafür immer noch als Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
Total beglubbt. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.